Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Ja, guten Tag, willkommen zur Plattform. Heute am Mikrofon Sabine Fratzke und unser Studiogast heute ist geboren und aufgewachsen im Senegal. Er hat französische und afrikanische Literaturwissenschaft studiert und ist mit dem Berufsziel Entwicklungshelfer nach Deutschland gekommen und hat dort Raumplanung mit Schwerpunkt Migration und Entwicklungspolitik studiert. Ja, er wurde gefragt, warum er ausgerechnet in Dortmund studiert hat und ist dann gab es eine ganz nette Antwort. Vielleicht kann uns das unser Studiogast selber noch sagen. Auf jeden Fall hat er schon bei der Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet und war 6 Jahre in der Stadt Ludwigsburg der Integrationsbeauftragte. Heute ist er der Leiter des Koordinierungsbüros Internationale Stadt in Ulm. Salam alaikum, Saliu G.
Ja, malikum salam. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und ja, bin mal gespannt jetzt auf das Gespräch mit Ihnen oder mit dir.
Wir haben vorher ausgemacht, wir sind bei du, wie auf Radio 4FM oft, und mir fällt es dann viel leichter, blöde Fragen zu stellen. Ja. Zuerst mal auch nochmal, die fand ich eigentlich ganz nett, die Frage, warum ausgerechnet Dortmund?
Warum ausgerechnet Dortmund? Weil ich damals ja in Senegal als Dortmunder Fan also wirklich die Bundesliga mitverfolgt hatte und war ja natürlich damals Fans von der ganzen Mannschaft von Dortmund, also Matthias Sammer und Andi Möller und so weiter und so fort. Und als es dann hieß, ich soll mal gucken, wo ich dann studieren will in Deutschland, habe ich dann gedacht, also gleich sofort gedacht, also wenn dann Dortmund, wie gesagt, weil ich ein großer Fan von Borussia bin.
Das ist eine tolle Antwort oder eine tolle Perspektive, sich seinen Studienort rauszusuchen. Die meisten sind doch sicherlich Bayern München Fan, oder?
Ja, also ich habe viele Freunde, die Bayern-Fan sind, aber nee, also bei mir war es schon immer so, dass ich Dortmund, die Dortmunder Mannschaft einfach toll gefunden habe und somit bin ich auch natürlich ein Bayern-Gegner sozusagen. Also auch wenn Bayern gegen meinetwegen irgendwie irgendeine Mannschaft aus Moldawien oder sonst wo spielt, ich bin immer für die andere Mannschaft. Also mit Bayern kann ich nicht viel anfangen.
Ja, das ist ja jetzt hier hart an der Grenze, zur Grenze nach Bayern. Da kannst du auf jeden Fall keinen Job in Bayern annehmen. Gut, dass es noch in Baden-Württemberg ist, die internationale Stadt Ulm. Das ist ja heute unser Thema und ich wollte heute das Thema auf jeden Fall so ein bisschen Resümee ziehen. Nach ein Jahr ist es jetzt, ein Jahr internationale Stadt Ulm. Und es gibt einen Preis, der heißt Kommune bewegt von Engagement Global. Da wollen wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und dann interessiert mich natürlich brennend, wenn man schon kompetente Leute hier hat, auch so ein bisschen allgemein über Entwicklungspolitik zu reden. Was man überhaupt tun kann oder welche Kriterien überhaupt für Entwicklungspolitik interessant sind. Ja, willkommen zurück zur Plattform. Heute zu Gast Saliu G., der Leiter des Koordinierungsbüros Internationale Stadt Ulm. Die internationale Stadt wurde schon von Saliu G. und Lothar Heuson in einer Sendung hier lange beleuchtet. Jedes zweite Kind, sagst du, in Ulm hat eine Migrationsgeschichte. Es gibt 140 Nationalitäten. Und vielleicht können wir noch mal kurz Resümee ziehen. Warum gibt es überhaupt diese internationale Stadt? Was ist so die Idee dahinter?
Ja, es ist aber so, dass wir erstmal feststellen müssen, Deutschland wird ja bunter, internationaler und somit auch die Kommunen, Städte und Gemeinden. Ja, und die Frage, die sich stellt, das betone ich immer wieder, ist nicht mehr, wer integriert wen, sondern wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit der Vielfalt unserer Gesellschaft um. Wohl wissen, dass Vielfalt per se kein Reichtum ist. Und ich glaube, auf die Frage hat der Gemeinderat hier in Ulm geantwortet. Wie gesagt, mit dem Konzept Ulm internationale Stadt hat sich die Stadt Ulm ja positioniert. Also das Konzept beinhaltet ja bis zu 10 Handlungsfelder von Bildung über Sprachförderung, über interkulturelle Öffnung und so weiter und so fort. Und die Koordinierungsstelle, die ich jetzt hier in Ulm leite, soll ja die Umsetzung dieser Handlungsfelder bzw. Handlungsempfehlungen des Gemeinderates begleiten, unterstützen. Und das tun wir jetzt seit fast einem Jahr. Und mir war es wichtig, am Anfang mir sozusagen einen Überblick zu verschaffen, was passiert hier in Ulm, wo findet Internationalität statt. Wer ist denn hier ein wichtiger Akteur dieses Prozesses? Und um somit auch natürlich das Thema gemeinsam mit diesen verschiedenen Organisationen und Akteuren sozusagen dieses Thema dann der internationalen Stadt voranzutreiben. Ganz konkret sind wir zum Beispiel an einem Themenfeld wie interkulturelle Öffnung zum Beispiel ran. Das heißt, unsere Gesellschaft ist bunter internationale und soll sich auch langsam in der Stadtverwaltung zum Beispiel widerspiegeln oder in der Feuerwehr oder in der Polizei. Ja, und wie machen wir das? Das machen wir, indem wir zum Beispiel auch Menschen mit Migrationshintergründen, wenn die natürlich das Fachwissen haben, dass wir dann sagen, wir wollen an die ran, wir wollen die auch natürlich, wir wollen unsere Stadtverwaltung attraktiver zeigen für solche Menschen. Wir wollen die, genau die Personen auch für die Verwaltung gewinnen, weil, wie gesagt, wir einfach von der Bevölkerungsstruktur her einfach vielfältig geworden sind. Und wenn wir dann solche Menschen bei uns haben, dann stärkt das natürlich auch die Identifikation mit unseren Ämtern und mit dem Rathaus, mit der Stadtverwaltung. Und das kann nur von Vorteil sein. Das andere ist, dass wir in dem Bereich interkulturelle Öffnung auch mittlerweile viele Schulungen anbieten, also Sportbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung im Sinne der interkulturellen Öffnung. Das heißt, wir haben ja in der Kundschaft bei uns in der Stadtverwaltung viele Menschen anderer Nationalitäten und das stellt natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor neue Herausforderungen. Und um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, bieten wir unseren Mitarbeitern natürlich diese Schulungen zur Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen. Also das ist zum Beispiel, was wir im Bereich interkulturelle Öffnung gerade machen. Wir arbeiten jetzt zurzeit auch mit Blaulichtorganisationen in Ulm. Und zwar in dem Sinne, dass wir sagen, also in vielen Organisationen in Ulm, also in vielen Blaulichtorganisationen, gibt es natürlich die Problematik Nachwuchs. Ja, wo sind die Jugendlichen, warum kommen die nicht zu uns? Und vor allen Dingen Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und da versuchen wir die Kooperation zwischen solchen Organisationen und Migrantenvereinigungen hier in Ulm zu fördern. Wir haben gerade ein Projekt gestartet, das nennt sich Ehrenamt ohne Grenzen. Und wollen damit halt die Kooperation zwischen Einrichtungen, deutschen Einrichtungen und Migrantenorganisationen fördern und somit auch natürlich die interkulturelle Öffnung in beiden Seiten dann auch natürlich unterstützen.
Blaulichtorganisation, damit ist aber nicht nur die Feuerwehr und die Polizei gemeint.
Nee, also es ist eher so THW zum Beispiel auch mit gemeint, das Rote Kreuz ist mit gemeint und wie gesagt, mit diesen Organisationen haben wir uns schon mal getroffen und auch gemeinsam überlegt, wie wir halt sozusagen schaffende Maßnahmen gemeinsam durchführen, denn darum geht es ja auch ein Stück weit. Wenn wir dann immer sagen, hier, warum kommen die Leute zu uns, müssen wir uns selber die Frage stellen, was tun wir, um attraktiv zu werden für Migranten-Communities zum Beispiel. Warum will Ali nicht zu uns? Ja, woran liegt das? Kann er sich mit uns nicht identifizieren? Bieten wir denen dann auch wirklich das, was sie wollen, was sie sich wünschen und andersrum auch natürlich, wenn ich jetzt irgendwo lebe, also das ist aber dann wieder meine persönliche Einstellung, wenn ich irgendwo lebe und dort auch meinen Lebensmittelpunkt habe, dann habe ich auch die Lust, mich dort einzubringen. Und da in diesem Spagat sind wir dann natürlich als Koordinierungsstelle verpflichtet, Maßnahmen anzubieten. Zum Beispiel, wir sagen, wer Partizipation einfordert, muss auch die dann fördern. Das heißt, wir sagen, es reicht nicht, wenn wir sagen, wo sind die, warum machen die nicht mit, sondern wir versuchen, die Migranten-Communities auch zu stärken. Ja, da, wo sie organisiert sind im Verein, versuchen wir zum Beispiel Kompetenzen zu vermitteln im Bereich Projektmanagement, im Bereich Finanzakquise und so weiter und so fort. Denn nur so kann auch die Kooperation später dann zwischen denen und den deutschen Organisationen funktionieren.
Ja, da haben wir also in unserem Bereich auch ganz ähnliche Thematiken. Also wir haben zum Beispiel im Moment keine türkische Sendung. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass wir viel mehr investieren müssten, um türkischen Mitbürgern beizubringen, wie mache ich denn überhaupt ein Konzept für die Sendung. Es gibt Interesse, das wissen wir, aber wir haben einfach keine Zeit und keine Leute, die jetzt auszubilden und zu sagen, so stellt man bei uns einen Antrag. Die Deutschen tun sich da viel einfacher. Also das ist auch so ein, denke ich mal, so ein praktisches Beispiel.
Absolut, ja.
Aus einem Jahr Erfahrung, gibt es jetzt da schon irgendwelche Punkte, wo du sagen würdest, ja, hier kann man ganz klar sehen, haben wir jetzt schon was geleistet? Gibt es so eine Folge?
Also ich denke mal, nach einem Jahr ist es ein bisschen verfrüht, über Erfolge zu reden. Aber ich denke mal, wie gesagt, erstmal angekommen sind wir. Also die Koordinierungsstelle wird auch als solche gesehen, also als Koordinierungsstelle, als eine Stelle, die dann koordiniert und vernetzt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das andere ist, dass wir natürlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit auch einiges geleistet haben. Wir haben zuletzt den internationalen Wegweiser herausgebracht, wo man sich natürlich mittlerweile ganz schnell und praktisch Informationen über die Stadt Ulm, über die internationale Stadt Ulm holen kann. Also ich finde es auch ganz wichtig, wenn wir hier von Internationalität reden, dass jeder dann von dem anderen weiß, weil damit natürlich schaffen wir einen Überblick, aber das ist auch, das fördert auch die Zusammenarbeit, die Kooperation. Wenn ich dann von den anderen Einrichtungen keine Ahnung habe, dann ist es natürlich ein Hindernis für die Kooperation. Deswegen haben wir gleich gesagt, wir schaffen einen Überblick. Wir haben eine Homepage zum Beispiel. Auch das ist im Sinne der internationalen Stadt ganz wichtig. Es reicht nicht, dass wir sagen, Internationalität ist unser Markenzeichen. Der Japaner, der im Japan sitzt, der sind lese, der dann auch von dem Projekt hört oder von diesem Konzept hört, das hat dann gleich auch den Gedanken, ins Internet zu gehen. Und dort muss er natürlich auch fundierte, interessante Informationen über Ulm, internationale Stadt finden. Und das kann er jetzt auch, weil wir jetzt seit Ende Mai auch online sind und dort, wie gesagt, auf der Homepage internationalestadt.de kann man wirklich die wesentlichen Informationen zum Thema Ulm, internationale Stadt finden. Und wie gesagt, auch das ist ein Ergebnis der letzten Monate. Ich habe vorhin das Thema interkulturelle Öffnung erwähnt. Wir sind auch im Bereich Dialog der Religionen unterwegs und aktiv tätig mit dem Rat der Religionen. Hier in Ulm sitzen wir zusammen. Wir bringen demnächst auch einen Kalender der Religion, weil wir es einfach für wichtig halten, dass nicht nur bei der Stadtverwaltung, sondern auch in Schulen, Kindergärten die Leute informiert sind, auch über andere Religionen und vor allen Dingen auch über die Feiertage der anderen Religionen. Denn so ein Kalender kann natürlich auch das Miteinander hier in Ulm fördern.
Ja, ich glaube, das Thema Religion ist so ein Schlüsselfaktor für Integration und denke ich auch für Entwicklungspolitik, sowohl also in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Wir hören jetzt von Hermann Dun, My Home is Nowhere Without You. Ja, hier ist die Plattform auf Radio 4FM. Zu Gast ist heute Sali Oge. Wir ziehen Resümee, ein Jahr internationale Stadt. Eigentlich bin ich ja auch ganz stolz drauf, dass Ulm diese Koordinierungsstelle gemacht hat und auch jemand wie Salio G. dorthin berufen hat. Und deswegen ist das wirklich schön, dass wir hier nach einem Jahr jetzt auch darüber reden können. Mhm. Du hast vorher gesagt, das nächste Ziel, was ihr euch gesteckt habt, ist dieser internationale Religionenkalender.
Mhm. Genau.
Also ja, ich glaube, Religion ist auch so ein Thema, das eben sehr schwierig ist. Ich habe es so ein bisschen festgestellt, wenn man sich so umschaut, vielleicht ist es auch bloß ein Vorurteil. Mhm. Es tun sich doch migrantische Leute mit migrantischem Hintergrund, die dieselbe Religion haben wie die Deutschen im Grand, also sprich christlich, leichter in Deutschland als Leute mit islamischem Hintergrund. Stimmt das oder ist das nicht so?
Ich würde da mit Jein beantworten. Also erstmal müssen wir feststellen, wir sind in einer internationalen Stadt. Das heißt, die Religionsfreiheit, die in dem Grundgesetz verankert ist, gilt für alle Religionen, also nicht nur für die Christen, sondern auch für die Moslems. Also die dürfen auch, die Menschen muslimischen Glaubens dürfen in der Bundesrepublik Religion ausüben. Natürlich haben wir ein gewisses Problem, nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa, sogar in Afrika mittlerweile mit Boko Haram und so weiter und so fort. Also mit Islamisten haben wir ein großes Problem. Man muss nur unterscheiden zwischen Islamismus und Islam. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und in der Tat gibt es Gruppierungen in Deutschland, die einen radikalen Islam pflegen. Und mit denen natürlich müssen wir uns natürlich aufeinander setzen. Ich sage immer, es ist besser, wenn wir, also alle Religionsgemeinschaften, aufeinander zugehen und nicht aufeinander los. Aber dort, wo Fundamentalismus stattfindet, wo Radikalität stattfindet, da müssen wir ran, da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das müssen wir dann auch ansprechen. Und und wir haben jetzt auch hier in Ulm natürlich zwei, drei Organisationen, ich will jetzt keine Namen nennen, wo man dann sagt, okay, also mit denen versuchen wir natürlich so gut wie möglich wenig zu tun haben. Ja, also es ist dann natürlich schlecht, wenn wir dann sagen, wir schließen die überall aus und so weiter. Aber wir sagen, okay, ganz bewusst, wir bieten denen nicht die Plattform, um natürlich Werbung für eigene Zwecke zu machen. Ja, es gibt hier gewisse Organisationen, die nur Plattformen wie Internationalen Fest oder andere Plattformen nutzen, um da gleich sofort dann natürlich Werbung für ihre eigene Organisation oder Menschen anzusprechen, Rekrutierungsinitiativen zu ergreifen und so weiter und so fort. Und dem wollen wir natürlich entgegenwirken hier in Ulm. Und ich bin auch froh darüber, dass ich hier natürlich kein Vakuum vorgefunden habe, sondern Ulm hat ja einen Rat der Religion, bestehend aus den wichtigsten religiösen Gemeinschaften. Und der Rat der Religion wird koordiniert von dem Dekan zum Beispiel, unter anderem vom Dekan Handbücher, also von ganz oben auch koordiniert. Und diese Religionsgemeinschaften treffen sich regelmäßig. Dort ist die Stadtverwaltung nur Gast und tauschen sich dann über vielerlei Ideen oder Probleme aus. Und ich fand das einfach ganz wichtig als Ansatz, als ich hier angefangen habe. Und mit denen gemeinsam planen wir auch den Kalender, den ich jetzt vorhin erwähnt habe. Aber wie gesagt, man muss ja nicht alles schönreden. Auch hier in Ulm gibt es mit gewissen Gruppierungen Schwierigkeiten und diesen Herausforderungen müssen wir uns natürlich allen stellen.
Ja, also das ist also nicht Religion an sich ein Schlüsselfaktor für Migration, so wie es eben vorzeitsmäßig gesehen wird, sondern es ist eher ein Unterschied und man muss einfach mehr wissen. Absolut. Übereinander. Also in der Hinsicht ist der Kalender natürlich eine tolle Sache.
Ja, yeah, also ich bin für ein differenziertes Bild des Islams. Ich bin ja selber Moslem. Das mag ja dem einen oder anderen wundern. Also immer wenn ich sage, ich bin Moslem, fallen die Leute vom Hocker, weil die dann auch das sich kaum vorstellen können. Also sie sind doch aus dem Senegal, ja. Ja, auch in Senegal haben wir viele Moslems, sogar 90% der Bevölkerung. Aber der ja, die senegalesische bzw. die afrikanische Spielart des Islams ist von Offenheit und Toleranz geprägt. Also wir haben, wie gesagt, 90% Moslem in den Senegal, und der erste Präsident des Landes war Léopold Sédar Senghor. Das war ein Christ, ja, der ja, vor 2 Jahren wurde Abdoulaye Wade als Präsident des Senegals abgewählt. Der Abdoulaye Wade war verheiratet mit einer Frau christlichen Glaubens und so weiter und so fort. In den Familien in Burkina Faso, in Westafrika generell, Burkina, Senegal, Mali, ist es oft so, dass der Onkel Christ ist, die Mama Moslem, der Papa, keine Ahnung, Animist. Also das ist wirklich für mich, also die Art von Islam, die ich mir bisher eingeprägt habe, also Toleranz, also Weihnachten feiern zu Hause, aber gleichzeitig auch das Opferfest und vor allen Dingen, wie gesagt, anderen Religionen gegenüber offen sein und tolerant sein.
Wie ist es denn eigentlich im Senegal, wie kommt man dazu, Muslim zu sein oder einen anderen Glauben anzunehmen, wenn das so bunt ist? Also bei uns ist es ja meistens so, man wird geboren und dann sind die Eltern katholisch und die Kinder sind auch katholisch und da ändert sich eigentlich nicht viel. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass es in Afrika fließender ist, also dass es die Leute durchaus auch mal wechseln.
Ja, also das liegt auch daran, dass wie gesagt, nochmal... dass dann ja, wir auch eine sehr viele, also ein, ja, sehr vielfältige Bevölkerung haben in, was heißt Afrika, in Senegal zum Beispiel, sind sehr viele sozusagen Ethnien und so weiter, und diese Ethnien mischen sich zusammen. Und dann ist es natürlich, dann muss es auch tolerant zugehen, wenn zum Beispiel, wenn man dann feststellt, oh, ich bin zwar geboren hier in Senegal, meine Mama ist aber, wie ich sehe, eine Christin und Papa ist Moslem. Und dann hilft das nicht, zu sagen, du musst dich entscheiden, entweder oder, sondern dem Kind einfach diese Freiheit zu lassen, selber auszuwählen. Zu sagen, ich bin jetzt Moslem, ich bin Christ, oder ich habe noch keine Religion oder wie auch immer. Oft ist es aber so, dass natürlich die Familie einen gewissen Einfluss auf das Kind ausübt. Also jetzt nicht jetzt im Sinne von bewusster Beeinflussung, sondern einfach, ich bin dann in einem Haus geboren, aufgewachsen, da waren fast alle Moslems und so bin ich auch Moslem geworden.
Also aber umso verwunderlicher ist ja auch dann ein bisschen die Entwicklung mit Boko Haram.
Absolut, also ich bin da verwundert, dass ich bin auch wirklich, manchmal bin ich auch am Überlegen, und zwar in der Hinsicht, sind das wirklich Leute aus Afrika, die da, weil ich, wenn ich mal angucke, was für Geräte sie da verwenden, Waffen und so weiter und so fort. Also dann stellt sich natürlich die Frage, woher haben die das Ganze? Ja, also woher haben die denn das Ganze, um jetzt sogar mittlerweile bis nach Kamerun einzudringen und Soldaten zu jagen und so weiter und so fort. Und wie schaffen die das jetzt mit, weiß nicht, 100, ich glaube, junge Mädels zu verschwinden? Halt. Ja. Und trotz Unterstützung von USA und Frankreich sind diese Mädchen immer noch nicht auffindbar. Also da steckt, da muss schon ein bisschen mehr da drin stecken, und ich, also ich kann nur sagen, ich hoffe nur, dass es dann wirklich, dass sowas nicht in Senegal passiert, weil wir einfach in Senegal bisher sehr, sehr tolerant leben. Und das andere, also mit Boko Haram, also mit dem Islam von Boko Haram, wenn das ein Islam ist, werde ich mich niemals in meinem Leben identifizieren können, weil wenn man es genau betrachtet, hat das Ganze mit dem Islam null zu tun, also zero.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM, ein Jahr internationale Stadt Ulm. Zu Gast ist Saliu G. Wir können eigentlich nur ein paar Sachen beleuchten. Wir haben uns vorhin über die Religion als Faktor für Migration oder für Integration unterhalten. Wir haben noch ein paar andere Themen. Mhm. Und das eine ist ein Preis, der in 14 Tagen in Ulm verliehen wird. Der nennt sich Kommune bewegt von Engagement Global. Mhm. Saliu G. sitzt in der Jury oder du sitzt in der Jury. Mhm. Und erstmal die Frage, ein Preis für eine Kommune. Erstmal, was ist das für ein Preis, mhm, und worum braucht es so einen Preis?
Okay, was ist das für ein Preis? Also es gibt mittlerweile die Tendenz, dass viele Kommunen in der Bundesrepublik sich dem Thema Entwicklungspolitik widmen. Und das ist ja auch nur begrüßenswert. Wir wissen ja, die bilaterale Kooperation zwischen den Staaten Afrikas und europäischen Staaten hat bisher nicht so funktioniert, wie wir das uns bisher gewünscht haben. Das heißt, viele Gelder sind dann irgendwo verschwunden und so weiter und so fort. Umso mehr ist es, also das ist aber wieder meine persönliche Meinung, es ist wichtig, dann auch die direkte Kooperation zu fördern. Und Engagement Global ist eine Servicestelle des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und die wollen jetzt also die Kommunen unterstützen, die direkte Kooperation mit anderen Kommunen aus den Entwicklungsländern pflegen. Zum Beispiel, ich bin ja 6 Jahre Ludwigsburger Integrationsbeauftragter gewesen und Ludwigsburg hat eine sehr enge Kooperation mit Kangoussi in Burkina Faso. Und da geht es in diese Kooperation darum, zum Beispiel Schulen also zu bauen. Wir haben da eine Grundschule. Eine Grundschule wurde durch die Kooperation zum Beispiel gebaut. Dann wurde ein Ausbildungszentrum gebaut und das Ganze dann auch immer über Spendengelder von Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger finanziert. Und wie gesagt, wir sind zweimal, also ich selber war auch mit dabei in Burkina Faso, um uns dann die Projekte dort vor Ort anzugucken. Und das ist der Ansatz, der hier unterstützt wird. Also Kommunen engagieren sich in der dritten Welt und überhaupt, also das ist aber meine persönliche Meinung auch wieder, ich finde die zwei Themen Migration und Entwicklungspolitik, die stehen da im sehr starken Zusammenhang. Viele Menschen kommen nach Deutschland, ja, und das wissen wir, weil die zu Hause keine Perspektiven mehr für sich sehen. Ja, und ich glaube, ich habe es auch schon mal hier geschildert, das Beispiel von dem Nigerianer, der 5-mal abgeschoben wurde und der wiederkam, also auch nach 5-mal Abschiebung und meinte, ich werde immer wieder kommen.
Vor allem, man muss sich auch mal überlegen, was der dann für einen Weg 5-mal gemacht hat.
Genau, und ich habe keine andere Wahl, ich muss wiederkommen. Ihr könnt Soldaten an den Grenzen Europas stellen, ihr könnt Festungen bauen, ich werde wiederkommen. Also hat die Frage der Entwicklungspolitik sehr viel mit der Migrationsfrage zu tun. Also wer Migrationshintergründe verstehen will, der muss natürlich entwicklungspolitisches Wissen haben und Zusammenhänge, geopolitische Zusammenhänge verstehen.
Warum Mama sagt denn ja auch so ein bisschen, dass niemand freiwillig seine Heimat verlässt.
So ist das. Und deswegen umso mehr ist es wichtig, dass wir als Kommune dann auch darüber nachdenken, wie können wir andere Kommunen helfen. Weil wenn wir dann einfach sagen, das geht uns nichts an, dann passiert dann einfach Dinge in Afrika oder anderswo, wo dann halt die Menschen dort gezwungen sind, hierher zu uns rüberzukommen. Das ist eine ganz natürliche sozusagen Einstellung des Menschen, zu sagen, ich gehe dorthin, wo ich ein bisschen mehr Geld verdienen kann, wo ich meine Familie ernähren kann und so weiter und so fort. Und deswegen gehört jetzt auch mittlerweile zur deutschen Entwicklungspolitik zu sagen, wir wollen die Kommunen dahingehend stärken, dass die auch direkte Kooperationen, Städtepartnerschaften mit anderen Kommunen pflegen. Und deswegen gibt es auch diesen Wettbewerb, den gibt es jetzt zum ersten Mal. Ja, und dann haben sich über 80 Kommunen beworben bei diesem Preiswettbewerb, was ich ja auch großartig finde. Und am 15.09. wird dann hier in Ulm die Preisverleihung stattfinden. Dafür habe ich natürlich mich eingesetzt, weil ich einfach der Meinung bin, wenn dann so eine tolle Geschichte stattfindet, mit dem Bundesminister Herrn Müller, mit dem Landesminister Herrn Friedrich, dann soll es auch hier in der internationalen Stadt bei uns an der Donau, in Ulm an der Donau stattfinden. Deswegen wird es auch hier in Ulm am 15. halt diese Preisverleihung bei uns geben.
Ich hatte jetzt gedacht, dass vielleicht viele Kommunen mehr hier vor Ort was tun, also zum Beispiel die Fairtrade Town oder so in die Richtung. Gibt es denn wirklich, auch bei diesen 80, die sich da beworben haben, sind das wirklich, ohne jetzt da was verraten zu wollen, sind das wirklich schon immer so praktische Kooperationen, wo wirklich ein direkter Austausch in ein Entwicklungsland stattfindet? Passiert da schon so viel oder also versucht man das mit dem Preisach anzuschieben?
Also bei den 80 Kommunen sicherlich nicht. Also da waren natürlich viele, die dann natürlich meinen, wenn sie irgendwo Kaffee trinken und einmal irgendwie nach Senegal fliegen und keine Ahnung, Menschen treffen und einmal in Kenia gewesen sind, dann leisten die schon Entwicklungshilfe. Nein, also jetzt im Ernst. Wir haben natürlich zumindest unter den 10 haben wir dann wirklich, die 10 Ersten haben wirklich, leisten hervorragende Arbeit. Also manche natürlich sind auch Fairtrade-Stadt zum Beispiel und gleichzeitig oder zusätzlich machen die zum Beispiel im Bildungsbereich Kooperationen mit Kommunen vor Ort in den Entwicklungsländern. Oder meistens, oder oft ist es auch so, dass es eine Kooperation gibt zwischen einem deutschen Kommunen und einer zivilgesellschaftlichen Organisation in Afrika oder woanders. Und das ist auch noch interessanter. Ja, weil
ein Beispiel habe ich gelesen, aber ich glaube, das war nicht Ludwigsburg und das war, glaube ich, auch meiner Meinung nach war es ein Beispiel aus dem Ruhrpott. Also ich hatte vor 3-4 Wochen gelesen, eine Lehrerin aus Burkina Faso war hier in der Schule und war sehr überrascht über die disziplinierten Schüler. Ja. Ich war dann sehr verwundert, weil ich hatte den Eindruck, dass die Disziplin bei uns abhandengekommen ist. Aber sie sagte, sie fand das sehr diszipliniert, wie die Schüler nur dort rauchen, wo sie wirklich rauchen dürfen und nicht die Linie überschreiten, musste ich sehr lachen. Ja. Aber man kriegt eben dadurch auch vielleicht durch diese direkten Kooperationen auch einen ganz anderen Blick wieder auf die, auf die eigenen Leistungen.
Absolut. Also ich habe ein Projekt gesehen, da ging es darum, also da ging es um Schüleraustausch. Ja? Das sind, und da ist auch so viel passiert, das war so interessant. Das heißt, man hat den Schülerinnen und Schülern in Ghana zum Beispiel gefragt, wie stellen sich denn Deutschland vor? Und die gleiche Frage wurde dann auch an eine Schule in Bonn, also an Schülerinnen und Schüler aus einer Bonner Schule gestellt. Und dann halt gab es dann die Konfrontation. Und beide waren natürlich sehr enttäuscht, also weil die Ghana natürlich, als sie die Bilder, also wie sich die deutschen Schüler Ghana vorstellen, dann sind die natürlich mega enttäuscht und geschockt. Ja, also irgendwelche Buschhütten und tralala. Und natürlich auch die Deutschen, natürlich, als sie die gesehen haben, wie sich die jungen Afrikaner Deutschland vorstellen, waren die natürlich auch geschockt, weil ja, Hochhäuser und so weiter. Also einfach ein ganz falsches Bild von Europa. Und das, die Konfrontation und dieses, die Erfahrung halt war super interessant. Und ich glaube, in der Richtung kann man einiges wirklich viel mehr erreichen, als wie gesagt über diese bilaterale Kooperation zwischen Regierungen, wo Milliarden einfließen und wo man sich immer noch nach Jahrzehnten fragt, wo sind die denn geblieben?
Ja, die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast ist Sali UG. Er ist der Leiter des Koordinierungsbüros Internationale Stadt in Ulm. Es gibt die Internationale Stadt seit einem Jahr. Wir haben den Versuch gemacht, ein bisschen Resümee zu ziehen, aber wir sind auch ein bisschen vom Thema weggekommen absichtlich. Nämlich, ich würde auch noch gerne ein bisschen weiter vom Thema wegkommen. Nämlich zu dem Thema Entwicklungspolitik. Radio 4FM ist ja ein Sender, wo man versucht, die Leute, die sich mit was auskennen, zum Reden zu bringen. Und ich glaube, über die internationale Stadt und als Vertreter der internationalen Stadt wirst du oft gefragt, wie man hier Migration macht. Aber ich glaube, es gibt da auch noch andere Themen, wo du dich sehr gut auskennst. Und das ist zum Beispiel unser Afrika-Bild. und auch dieses Bild, wie Entwicklungspolitik gemacht wird. Man kann ja sehr viel feststellen, dass in der letzten Zeit, es gibt sehr viele Senioren, die noch sehr fit sind, die sich engagieren wollen. Mhm. Und es gibt sehr viele kleine NGOs, wo eben auch so Partnerschaften gemacht werden, wo Leute von hier vor Ort gehen, weil sie einmal in Kenia waren oder einmal in Tansania waren, sich das angeschaut haben und dann möchten sie was tun. Mhm. Und für mich stellt sich da oft die Frage, ist das, oder oft entsteht vielleicht ein Aktivismus, der an einer falschen Stelle ansetzt. Du hast auch eine Organisation, die du unterstützt, oder?
Ja. Genau.
Und nach was schaust du da besonders?
Also erstmal vielleicht möchte ich erzählen, dass die Tatsache feststellen zu müssen, dass das Afrika-Bild in der Bundesrepublik generell in Europa einseitig ist, hat mich damals schon als Student zum Handeln aufgefordert. Also ich habe mich damals auch schon wirklich relativ früh in Deutschland aufgefordert gefühlt, irgendwie ein differenziertes Bild Afrikas zu vermitteln. Und das habe ich dann versucht, damals auch über die ersten Afrika-Tage der Universität Dortmund. Später habe ich den ersten Afrika-Verein in Dortmund gegründet und so weiter und so fort. Und als ich 2006 nach Ludwigsburg gekommen bin, habe ich dann über das Engagement der Stadt Ludwigsburg in Burkina Faso erfahren und habe mir gedacht, meine Güte, also immer wenn es um Hilfe für Afrika geht, sind das die anderen, die da was leisten, sich bemühen und so weiter. Warum nicht die Afrikaner? Und habe dann halt ein paar Afrikaner zusammengetrommelt und wir haben so auch die Initiative Afrika hilft Afrika gegründet. Also Afrikaner, die sich einfach im Bereich Entwicklungspolitik engagieren und für das Gemeinwohl in Afrika einsetzen. Und die Initiative hat dann den Ludwigsburger Afrikatag initiiert und daraus wurde ja, also nach jetzt 5, 6, 7 Jahren, eine bundesweite Plattform, an der schon der ehemalige Bundespräsident Köhler teilgenommen hat oder der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung war 2013 der Ehrengast der Veranstaltung und so weiter und so fort. Und wie gesagt, mit dieser Initiative wollen wir natürlich ein differenziertes Bild Afrika vermitteln und wir wollen natürlich die Kooperation zwischen Deutschland und Afrika fördern, beziehungsweise einzelnen Ländern Afrikas und deutsche Kommunen beziehungsweise Initiativen fördern. Das, was Sie aber vorhin erwähnt haben oder was du vorhin erwähnt hast, einzelne Personen, die sich in dem Bereich engagieren, finde ich genauso wichtig wie die kommunale Entwicklungspolitik. Es gibt natürlich Menschen, die wirklich den Willen haben, den Wunsch haben, andere Menschen aus anderen Regionen der Welt zu helfen. Das tun sie zum Teil sehr gut, zum Teil fehlt denen natürlich auch irgendwie sozusagen Unterstützung. Ja? Also man kann ja nicht einfach als Privatmensch gewisse Dinge leisten. Also da braucht man manchmal eine gewisse Unterstützung von der Stadt, von der Kommune oder vom Staat und so weiter und so fort. Und da ist es auch wichtig, darüber zu informieren in der internationalen Stadt. Es gibt ja hier in Ulm auch eine Promotorenstelle, die Frau Trette, die ja zuständig ist für diese eine Weltorganisationsarbeit. Und ich glaube, an die kann man sich auch wenden, wenn man sich entwicklungspolitisch hier in Ulm engagieren will. Und sie kann dann auch über Möglichkeiten der Förderung und so weiter unterstützen.
Und gibt es denn im Senegal Organisationen, die dir besonders am Herzen liegen?
Ja, also wir haben zum Beispiel in Senegal eine Amnesty-Gruppe, die ist sehr stark. Und Senegal ist ja, oder ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall meine Einschätzung, aber die teilen auch viele Expertinnen und Experten, gilt ja als Demokratievorbild in Afrika. Und zwar nicht jetzt seit 5 oder 10 Jahren, sondern schon lange. Also der Senegal ist ja wirklich geprägt von politischer Stabilität. Das ist kein reiches Land, wir haben keine Bodenschätze wie Nigeria mit Erdöl, wie Elfenbeinküste mit Kakao oder Ghana mit Gold. Unser erster Präsident Leopold Senghor hat damals gesagt, Bildung, also menschliche Ressourcen können wir anbieten. Also wenn wir uns gut ausbilden, dann können wir auch was für unser Land tun. Und deswegen ist auch die sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Senegal sehr, sehr gut organisiert und leisten sogar auch vorbildliche Arbeit in der Region Westafrika. Wir müssen nur an die Rapper, also es gibt eine Musikszene in Senegal, Rapper aus dem Senegal, die natürlich zum Beispiel bei der letzten Alternance, also Regierung, bei dem letzten Regierungswechsel in Senegal, eine hervorragende Rolle gespielt haben. Ja, also Bewusstseinsschaffung für Änderungen, für mehr Demokratie in Senegal und so weiter und so fort. Das muss man einfach so sehen. Und mit solchen Organisationen arbeiten wir gerne zusammen in Senegal. Ich war im letzten Januar in Senegal und hatte ein paar Veranstaltungen zum Thema, wie gesagt, Menschenrechte und so weiter durchgeführt, also mit Organisationen aus dem Senegal. Und das ist der Einsatz, den wir auch in Senegal verfolgen und den ich auch für ganz wichtig halte.
Also ist Bildung vielleicht ein Schlüsselfaktor, wo ihr besonders drauf schaut?
Absolut, also Bildung, ohne Bildung, auch das gilt aber auch übrigens für hier in Deutschland. Wenn wir über Engagement reden, dann muss man auch drüber reden natürlich, muss man feststellen, dass nur derjenige engagiert ist, der sich zum Beispiel integriert hat in der Bundesrepublik, der sich mit dem Land hier identifiziert, mit seinem Wohnumfeld. Wer nicht integriert ist, sprich, wer auch nicht gebildet ist, der ist nach Jahren auch fehl am Platz und der bleibt dann in seiner Rolle als Randgruppe. Deswegen müssen wir natürlich, und das habe ich ja vorhin auch nicht erwähnt, als wir über die internationale Stadt geredet haben. Wir machen ja nicht nur religiöse Sachen, also Förderung des Dialogs der Religionen. Wir fördern nicht nur die interkulturelle Öffnung, sondern wir investieren als Stadt auch sehr viel in den Bereich Bildung und Sprachförderung.
Ja, kam glaube ich am Anfang schon ein bisschen rüber, ja, genau. die Workshops.
Denn nur wer dann da fit ist, kann sich da auch einbringen. Also das Fachwissen ist wichtig.
Ja, wir haben schon 16.58 Uhr. Vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick. Gibt es besondere Ziele für das nächste Jahr Internationale Stadt?
Auf die Frage war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Also ich denke mal, dass die Internationale Stadt ist ein Prozess natürlich. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ich möchte natürlich an der Stelle betonen auch, dass wir als Koordinierungsstelle nicht überall federführend sein sollen müssen und das auch nicht können. Es gibt viele Themenbereiche, die werden von anderen Organisationen beackert sozusagen. Thema Entwicklungspolitik habe ich ja vorhin erwähnt. Also da ist die Frau Trette zum Beispiel mit zuständig. Es gibt viele andere Themen. Ich sehe schon die Zeit. aber wir haben einiges natürlich vor. Nächstes Jahr 2015 zum Beispiel der erste Afrika-Tag hier in Ulm.
Oh, da freue ich mich
18.
drauf.
18. April 2015. Ich hoffe, ich verspreche nicht so viel. Wir haben jetzt im Herbst eine Veranstaltung zum Thema Älterwerden in der internationalen Stadt und 2015 wird es auch Workshops zu dem Thema Älterwerden in der internationalen Stadt geben und vieles mehr.
Ja, also da sind wir gespannt auf den Prozess. Ich bedanke mich, dass du da warst. Salio G. Am Mikrofon war Sabine Fratzke und das war die Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.